Ich habe im Laufe meines Lebens eine ganze Reihe von Christen kennengelernt. Mit manchen hatte ich intensiveren Kontakt, manche waren eher im erweiterten Bekanntenkreis. Und nun gibt es etwas, das mich immer wieder sehr mitnimmt. Manchmal trifft man ja Leute wieder, nach Jahren vielleicht, oder man kriegt über die Medien, zum Beispiel über Facebook, immer mal wieder so mit, was sie machen, was sie posten, was sie liken. Und ich habe eine ganze Reihe von Leuten vor Augen, mit denen ich früher in der Gemeinde war oder mit denen ich studiert habe, die inzwischen Sachen von sich geben oder Gedanken posten, die ich früher aus ihrem Mund wohl nie gehört hätte. Und dabei ist es eine ganze Bandbreite von Gedanken, die kursieren. Ich nenne euch mal ein paar, zum Beispiel die Bibel können wir nicht einfach als Gottes Wort mehr sehen, so wie wir es jetzt hier vorliegen haben. Oder es gibt Leute, die sind Befürworter der Ehe für alle in meinem Bekanntenkreis, die sich früher ganz anders dazu gestellt hätten. Oder ich habe auch eine junge Frau vor Augen, die früher eine beeindruckende Wendung genommen hat, als sie Jesus kennengelernt hat, aber die jetzt vor einiger Zeit zum Islam konvertiert ist und das auch sehr offensiv proklamiert. Mich nimmt das sehr mit, wenn ich solche Sachen höre oder lese von Leuten, die eigentlich mal ganz gut mit Jesus unterwegs waren. Und bei all dem stellt sich mir immer wieder die Frage, was ist da passiert in ihrem Leben? Wo war der Knackpunkt für solch eine Wendung? Und damit verbunden auch die Frage, hätte das verhindert werden können? Ich glaube, es hätte verhindert werden können, aber es bedarf einer großen Achtsamkeit, ja, es bedarf einer großen Bewahrung. Und das ist unser Thema heute Morgen. Bewahre den Glauben. Wir wollen über diese Aussage, bewahre den Glauben, auf zwei Ebenen nachdenken. Die eine Ebene ist eine ganz allgemeine, wo es eher um die allgemein geltende Glaubenslehre geht. Also im Sinne von bewahre die gesunde Lehre, wie Paulus das in 1. Timotheus 1, Vers 10 zum Beispiel bezeichnet. Das ist so die eine Seite. Die andere Seite ist die persönlichere Ebene. Im Sinne von bewahre deinen persönlichen Glauben. Und beides hängt gewissermaßen auch zusammen. Und Timotheus, über den wir in dieser Predigtreihe so viel nachdenken, er war auf beiden Ebenen herausgefordert. Sowohl die offizielle gemeindliche Seite und auf der anderen Seite die persönliche. Diese beiden Ebenen hängen insofern zusammen, dass die gesunde Lehre in der Gemeinde sich auf einen persönlich gesunden Glauben auswirken wird. Und andersrum natürlich genauso. Mit diesem Problem war Timotheus konfrontiert, wenn er Irrlehren und falsche Lehren über das Evangelium in der Gemeinde in Ephesus gewährt, dann ist das so gut wie das Todesurteil für die Gemeinde, aber auch für den Glauben des Einzelnen. Dazu kommt, dass sie ja damals noch nicht, wie wir heute, eine fertige Bibel mit allen Büchern vor sich liegen hatten. Das heißt, die Gemeinden waren noch mehr auf eine gute Orientierung angewiesen und gleichzeitig begünstigt das natürlich auch die Ausbreitung von falscher Lehre. Umso wichtiger war es also, dass Timotheus in Ephesus sein Mann steht und so die Glaubenslehre der Gemeinde, aber auch der Glaube des Einzelnen bewahrt wird. Und davon spricht unser Text heute Morgen, den wir uns anschauen wollen. 1. Timotheus 1, die Verse 18 bis 20, drei Verse, die es in sich haben und die wir uns heute Morgen näher anschauen wollen. Ich lese 1. Timotheus 1, Vers 18 bis 20. Dieses Gebot vertraue ich dir an, mein Kind Timotheus, nach den vorangegangenen Weissagungen über dich, damit du durch sie den guten Kampf kämpfst, indem du den Glauben bewahrst und ein gutes Gewissen, das einige von sich gestoßen und so im Hinblick auf den Glauben Schiffbruch erlitten haben. Unter ihnen sind Hymnäus und Alexander, die ich dem Satan übergeben habe, damit sie zurechtgewiesen werden, nicht zu lästern. Drei Verse, die wirklich einiges in sich bürgen. Und in diesen drei Versen nennt Paulus drei Aspekte Timotheus gegenüber, die für Timotheus, aber auch für uns nötig sind, wenn es darum geht, den Glauben zu bewahren. Und der erste Aspekt, über den wir heute Morgen nachdenken wollen, ist: Halte mutig fest an der Wahrheit. Und das ist der Vers 18, der davon spricht. Halte mutig fest an der Wahrheit. Wenn wir uns an letzte Woche zurückerinnern, hat Paulus ja in diesem vorherigen Abschnitt ein lupenreines Evangelium aufgezeigt. Das Evangelium, von dem Paulus in 1. Timotheus 1, Vers 11 gesagt hat, das ist das Evangelium der Herrlichkeit des seligen Gottes ist, das ihm anvertraut worden ist. Und wenn man das Leben und die Briefe von Paulus mal etwas durchforstet, dann sieht man sehr deutlich, dieser Mann kämpft mehr als alle anderen für die Ausbreitung und für die Reinheit des Evangeliums. Paulus hat es einst den Ältesten gegenüber, in Ephesus sogar, so ausgedrückt. Apostelgeschichte 20, Vers 24 sagt er über sich selbst: Aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert, damit ich meinen Lauf vollende und den Dienst, den ich von dem Herrn empfangen habe, das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Eine Aussage, die stärker kaum sein könnte, weil hier einer davon spricht, dass die Botschaft von Jesus Christus wertvoller ist als sein eigenes Leben. Diese Botschaft, dass Jesus Christus in die Welt gekommen ist, um Sünder wie dich und mich zu retten, sie ist in ihrem Wert unvergleichbar. Und falls du heute Morgen hier sitzt und diese Botschaft noch nicht kennst oder angenommen hast, dann nutz nachher die Chance und frag deinen Nachbarn oder gerne auch mich, was es mit dieser Botschaft auf sich hat. Paulus war gepackt von dieser Rettungsbotschaft und dazu hat er von Gott die klare Aufgabe bekommen, das Evangelium in aller Welt zu bezeugen. Und dafür opfert er sich mit seinem ganzen Herzblut auf. Aber dabei entstand eine weitere Herausforderung. Desto mehr sich das Evangelium ausbreitet und Gemeinden entstehen, umso mehr muss die Reinheit des Evangeliums bewahrt werden. Schon gleich im ersten Jahrhundert wimmelt es ja rings um die Gemeinden von Leuten, die falsche Lehre verbreiten und die Glaubensinhalte gefährden. Und das Neue Testament spricht ganz viel davon. Und spätestens in diesem Moment wird deutlich, es ist ein Kampf. Ein Kampf um das Evangelium. Ein Kampf um die richtige, um die gesunde Lehre. Ein Kampf um die Rettung von Menschen. Ja, letztendlich ein Kampf zwischen Gott selbst und dem Teufel, der alles daran setzt, das Wort Gottes und vor allem diese rettende Botschaft zu verfälschen, sie zu verdrehen. Paulus ist bis zu diesem Zeitpunkt einer gewesen, der an vorderster Front gekämpft hat. Aber nun ist es dringend an der Zeit, weitere Kämpfer und Mitstreiter zu gewinnen. Zum einen weiß er nicht, wie lange er selbst noch lebt, und zum anderen nehmen die Irrlehren immer mehr zu. Und in all dem geht es ja schließlich nicht um Lappalien, sondern es geht im Kern um ewiges Leben und ewigen Tod. Es geht um die Rettung von Menschen. Unter anderem auch in Ephesus ist die Angelegenheit also mehr als dringend, weil sich schon Leute eingeschlichen haben, die mit irgendwelchen Gesetzeslehren daherkamen oder die erfundene Geschichten hatten und diese für allgemeingültig erklären. Und wir erinnern uns daran zurück, dass Paulus Timotheus in der Gemeinde in Ephesus zurückgelassen hat, um dem ganz klar entgegenzuwirken. Und genau daran knüpft Paulus jetzt in Vers 18 nochmal an, wenn er schreibt: Dieses Gebot vertraue ich dir an, mein Kind Timotheus, nach den vorangegangenen Weissagungen über dich, damit du durch sie den guten Kampf kämpfst. Wir haben es hier an dieser Stelle also mit einem Befehl an Timotheus zu tun. Das Wort, was hier für Gebot steht, das wird sonst auch in der Militärsprache verwendet. Also vielmehr im Sinne eines Befehls, einer klaren Anweisung. Das ist keine Option, dass Timotheus sich überlegen kann, ob er das machen will oder nicht, sondern es ist ein ganz klarer Aufruf, eine ganz klare Anweisung an ihn. Und für Paulus ist in all dem eine Sache klar, und zwar: Ich werde nur jemand etwas anbefehlen, den ich für absolut zuverlässig halte. Meine Mitstreiter müssen vollkommen loyal sein. Und wir kennen diesen Gedanken, denke ich, sehr gut aus unserem eigenen Leben. Wichtige Dinge oder Informationen vertrauen wir nur Menschen an, von denen wir denken, dass sie vertraulich und gut damit umgehen. Und wenn wir über Glaubenslehren nachdenken, dann sind das Informationen, die wichtiger nicht sein könnten. Weil wir reden an dieser Stelle ja über Dinge, die Gott selbst offenbart hat. Timotheus ist so ein Mensch, zu dem Paulus tiefes Vertrauen hat, weil er seinen Glauben und seine Treue gut kennt. Und man sieht dieses Vertrauen auch daran, dass er ihn, wie schon gleich am Anfang von dem Brief, nochmal als mein Kind bezeichnet, also meinen geistlichen Sohn, mein geliebter geistlicher Sohn. Genau aus diesem Grund ist Timotheus prädestiniert für diese verantwortungsvolle Aufgabe. Und während Paulus das Evangelium von Gott selbst anvertraut bekommen hat, vertraut er es nun Timotheus an. Die Verkündigung und die Bewahrung dieser Lehre, das ist die Aufgabe, die Timotheus jetzt übernehmen soll. Nun ist Timotheus Allgemein nicht als einer bekannt, der nur so vor Selbstbewusstsein strotzt und der darauf wartet, endlich mit den Irrlehrern bis aufs Blut zu diskutieren. Ganz im Gegenteil ist er uns zwischen den Zeilen in den beiden Timotheusbriefen immer wieder begegnet oder wird er uns begegnen als einer, der ängstlich ist, der sich schämt, der viel Ermutigung braucht. Jetzt sollten wir nicht meinen, dass seine Angst so ganz unbegründet wäre. Wenn wir uns mal hineinversetzen in Timotheus, ist es ja ein junger Mann, der sich entschieden gegen Irrlehrer stellen soll und sich öffentlich gegen ihre Irrlehren aussprechen soll. Und das ist mit Sicherheit kein leichter Job. Von daher können wir, denke ich, die Anspannung und die Unsicherheit von Timotheus können wir uns sehr gut vorstellen. Aber es gibt etwas, das in dem Ganzen überwiegt. Und das ist seine göttliche Berufung. Daran erinnert ihn Paulus, wenn er von den vorangegangenen Weissagungen oder von den vorangegangenen Prophezeiungen spricht, die über Timotheus ausgesprochen wurden. Und wir lesen später dazu im 1. Timotheusbrief in Kapitel 4, Vers 14, dass es dort heißt, vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir gegeben worden ist durch Weissagung mit Handauflegung der Ältestenschaft. Welche göttlichen Prophezeiungen im Einzelnen über Timotheus ausgesprochen wurden, das wissen wir nicht. Aber wir wissen, dass Gott den Ältesten in Ephesus durch sein individuelles Reden bestätigt hat, dass Timotheus in den Dienst in Ephesus gestellt wurde. Und in diesem Zuge hat Timotheus eine Gabe von Gott empfangen, die ihn für diesen Dienst ausrüsten sollte. Da gibt es eine ganze Reihe von Überlegungen auch, was diese Gabe wohl sein könnte. Manche denken an eine Lehrgabe, andere denken an eine besondere Gabe des Mutes. Wir wissen es letztendlich nicht, was es genau war, aber es ist sicherlich an dieser Stelle auch nicht so entscheidend, welche exakte Gabe gemeint ist. Viel entscheidender ist die Tatsache, dass Gott selbst Timotheus in den Dienst gestellt hat. Und genau an diese göttliche Berufung erinnert Paulus in Timotheus. Und es soll dienen zur Stärkung, zur Ermutigung, aber auch dazu, dass er daran erinnert wird, ja, du wirst in den Kampf geschickt, Timotheus, aber der Herr selbst ist dein Beistand und deine Ausrüstung. Und ich habe mich gefragt, wo wir heute herausgefordert sind, wenn es darum geht, den Glauben zu bewahren und vor allem, wenn es darum geht, mutig an der Wahrheit festzuhalten. Wo tobt der Kampf bei uns heute? Ich bin überzeugt davon, dass dieser Kampf bis heute nicht aufgehört hat. Weder im christlichen noch christlichen Bereich noch in der säkularen Welt werden wir bombardiert mit Unwahrheit oder Halbwahrheit. Also entweder Sachen, die offensichtlich falsch sind oder die vielleicht auch nur ganz subtil Gottes Wahrheit entgegenstehen. Und ich könnte nun eine ganze Reihe von Kampffeldern nennen, denen wir heute bewusst oder wahrscheinlich auch oft unbewusst begegnen. Und ich werde in dieser Predigtreihe das auch an einem anderen Text oder wenn wir über einen anderen Text nachdenken, noch tun. Aber wir denken für den Moment nur mal an die alltäglichen Begegnungen, in denen jeder von uns herausgefordert ist, auf der Arbeit oder im Bekanntenkreis Farbe zu bekennen. Themen wie, ich werfe mal ein paar Schlagwörter rein, Abtreibung, Ehe, Homosexualität, Gender Mainstream, die Frage nach dem Leben nach dem Tod oder gar Himmel und Hölle begegnen uns ja durchaus im Büro, auf dem Spielplatz, in Vereinen oder manchmal vielleicht auch am Kaffeetisch mit Bekannten. Wir sind herausgefordert, wenn es um diese Themen geht, klar Farbe zu bekennen. Und dann gibt es da auf der anderen Seite ja auch manchmal Situationen, in denen du mit Christen sprichst und wo du auf einmal herausgefordert bist zu sagen, ja, ich glaube, dass die Bibel Gottes Wort ist. Oder, ja, Sex vor der Ehe ist nicht von Gott gewollt, ich bin dieser Überzeugung. Oder ich glaube tatsächlich an das Gericht Gottes, ich glaube daran, dass Gott Menschen strafen wird. All das sind Dinge, die heute gar nicht mehr so klar sind und so selbstverständlich sind, auch unter Christen. Das heißt, auch wir stehen in diesem Kampf um die Wahrheit. Aber der Kampf tobt nicht nur irgendwo da draußen, sondern er beginnt viel kleiner. Er beginnt in deinem und meinem persönlichen Glauben. Und das ist der zweite Aspekt, den wir heute Morgen betrachten wollen, wenn es darum geht, den Glauben zu bewahren. Und dieser Aspekt heißt, gib Acht auf deinen Glauben. Und dieser Aspekt, den finden wir in Vers 19. In Vers 19 spricht Paulus davon, wie Timotheus den guten Kampf kämpfen soll. Nämlich, indem du den Glauben bewahrst und ein gutes Gewissen. Dieses Bild vom Kampf begegnet uns in der Bibel ja oft, aber auch mit unterschiedlicher Akzentuierung. Teilweise ganz allgemein im Sinne von dem Kampf um die richtige Glaubenslehre, also das, was wir gerade so ein bisschen mehr uns angeschaut haben, aber sehr oft auch im Sinne vom ganz persönlichen Kampf des Glaubens, den wir führen. Und beide hängen zusammen. Ich würde es mal so ausdrücken, wenn du in deinem kleinen persönlichen Kampf nachlässig wirst, wirst du für den größeren Kampf weniger gewappnet sein. Sobald ein Mensch zu Jesus Christus findet und ihm nachfolgen will, begegnet ihm dieser elendige Kampf und er fängt an dieser Stelle, wo dein Weg mit Jesus losgeht und er hört nicht auf bis zum Lebensende. Ein Kampf nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. So beschreibt ihn Paulus in Epheser 6, Vers 12. Mit anderen Worten, wenn du dich zu Jesus stellst, dann stellt sich der Widersacher, der Teufel, dir entgegen. Wenn du auf dem Weg mit Jesus gehen willst, dann legt er dir Steine in den Weg und zeigt dir hinterlistig links und rechts Wege, die du doch auch probieren könntest und die du gehen könntest. Und desto wirkungsvoller du für Jesus bist, desto mehr wird der Teufel versuchen, deinen Glauben zu zerstören und dich außer Gefecht zu setzen. Und dann sogar noch weiter, dich für seine Zwecke zu gebrauchen. Und seine Zwecke zielen darauf ab, den Glauben anderer ebenso kaputt zu machen. Seine Zielsetzung ist also glasklar. Er will, dass du im Glauben Schiffbruch erleidest. Und genau dieser Fall ist bei so einigen in Ephesus eingetreten, wovon Paulus in Vers 19 redet. Dort heißt es ja, kämpfe den guten Kampf, indem du den Glauben bewahrst und ein gutes Gewissen. Und jetzt kommt es, dass einige von sich gestoßen und so im Hinblick auf den Glauben Schiffbruch erlitten haben. Ich vermute mal, wenn ihr sowas lest, es geht euch vielleicht ähnlich wie mir, dass ihr gleich manche Personen vor Augen habt oder euch Namen in den Sinn kommen, wo wir sagen würden, ja, die haben Schiffbruch im Glauben erlitten. Menschen, die vielleicht mal mit uns hier die Stuhlreihen besetzt haben und irgendwann nicht mehr gesehen waren. Die auf Distanz gegangen sind gegenüber Gemeinde und damit nicht selten auch auf Distanz gegenüber Gott. Die Gründe können ganz unterschiedlich sein. Sowas wie Frust zum Beispiel oder Zweifel, Bitterkeit, unverarbeitete Schicksalsschläge, Verletzungen, Unglaube, Enttäuschung und so weiter. Es kann sein, dass Menschen irgendwann einfach nicht mehr gesehen waren. Es kann auch sein, dass es bei Menschen der Fall war, die sich durch Bücher oder Prediger mit Sachen beschäftigt haben und bei denen sich Vorstellungen eingeschlichen haben, die zwar im ersten Moment ganz toll und christlich klangen, aber eigentlich ein fatales Fehlverständnis in sich bürgen. Oder denken wir an Kinder, die in jungen Jahren vielleicht mal einen Anfang mit Jesus gemacht haben und die wir eine ganze Zeit begleitet haben, die hier vielleicht auch in der Gemeinde aufgewachsen sind, aber die heute nichts mehr davon wissen wollen und ihr Leben einfach so vor sich hin leben, ohne Jesus. Oder Menschen, die ihren Weg nicht konsequent mit Jesus weitergegangen sind, die faule Kompromisse gemacht haben und die sich damit in eine Abwärtsspirale begeben haben, die glauben, wenn überhaupt, eher noch beiläufig als Randthema behandelt, aber nicht mehr als Kernthema ihres Lebens. Glaubensgeschwister, die in vollem Bewusstsein einen Weg gehen, von dem sie eigentlich wissen, er entspricht nicht Gottes Willen. Ja, sie wissen eigentlich im Unterbewusstsein, tief drin, es ist nicht richtig, was ich mache. Und ich nenne euch mal ein paar Beispiele, wo uns sowas zum Beispiel begegnet. Gerade in der Frage nach einem Partner und die Frage nach einem ungläubigen Partner ist es nicht selten so, dass Leute sich darauf einlassen und dann letztendlich merken, dass sie Schiffbruch im Glauben erleiden. Dass Glaube immer weiter wegrückt, dass Gott immer weiter wegrückt, weil es ein Leben im Ungehorsam ist. Oder auch ein großer Gefahrenherd ist das Thema außerehelicher Sex. Oder ein Leben in Unehrlichkeit. Ein Leben, wo jemand wie mit Masken unterwegs ist und irgendwann holt einen diese Unehrlichkeit ein. Oder ein Leben in Habsucht, in Materialismus, wo Menschen, Gläubige, auf einmal in diesen Materialismus verfallen sind und sich nur noch darum drehen, was sie sich anschaffen können und Gott und Gemeinde, wenn überhaupt, noch eine untergeordnete Rolle spielt. Natürlich stellt sich die Frage, ist diese Formulierung im Hinblick auf den Glauben Schiffbruch zu erleiden gleichbedeutend mit, sie sind keine Christen gewesen? Ich denke, das kann manchmal so sein, dass sie keine Christen waren, keine wirklichen Christen waren, aber ich glaube, dass es nicht unbedingt damit gesagt ist. Vielmehr ist es in diesem Bild gesprochen so, dass, ich drücke es mal so aus, das stabile Glaubensboot eines Lebens im Gehorsam gegenüber Gott verlassen wurde und Menschen dann in gefährlichen Gewässern vor sich hintreiben. Gewässer, die sie früher oder später als zerstörerisch herausstellen. Und ich kenne eine ganze Reihe von Menschen, die mir in den Sinn kommen, wenn es darum geht, Schiffbruch im Glauben zu erleiden. Und ich frage mich oft, wie ist es dazu gekommen? Warum erleidet ein Mensch Schiffbruch in seinem Glauben? Das kommt ja nicht von ungefähr und in den allermeisten Fällen auch nicht von jetzt auf gleich. Ich glaube, der Text an dieser Stelle gibt uns Antwort auf diese Frage, und zwar in zwei Dingen. Das erste ist, dass Paulus sagt, bewahre deinen Glauben. Glaube ist ja das kostbarste Gut, das wir besitzen. Und das wissen wir, aber das weiß auch der Teufel. Und deshalb wird er alles daran setzen, es kaputt zu machen. Dazu arbeitet er hinterlistig und er scheut keine Kosten und Mühen, um das zu erreichen. Und desto mehr sollten wir natürlich wachsam sein und den Glauben bewahren. Und dadurch stellt sich die Frage, wie bewahrt man denn seinen Glauben? An oberster Stelle, und das ist nichts Neues, was ich euch sagen werde, steht die Pflege der persönlichen Beziehung zu Gott. Wer sich keine persönliche Zeit mit Gott mehr einräumt, weder fürs Gebet noch zum Lesen und Nachdenken über Gottes Wort, der steht in Gefahr. Wenn ich will es mal so ausdrücken, nur noch christlich funktioniere, weiß, wie ich mich geben muss, wie ich in einem allgemeinen Trott mitschwimmen kann, aber keine Beziehung mehr zu meinem Herrn habe, dann ist das der Anfang vom Ende. Damit geht einher auch, dass wir unseren Glauben dadurch bewahren, dass wir im Wort verwurzelt sein müssen und bleiben müssen. Unser Leben als Christen ist und bleibt ein beständiges Arbeiten an unserem Glaubensfundament. Und wenn unser Fundament nicht fest ist, dann wird der Glaube wackelig. Ich glaube, nebenbei bemerkt, das ist ein Grund, warum viele Menschen, auch viele Jugendliche, irgendwann nicht mehr zu sehen sind. Sie denken, sie wüssten, was Christen glauben, weil sie das vermittelt gekriegt haben und immer wieder gehört haben, aber sie wussten es eigentlich nur vom Hörensagen und nicht aus dem Wort selbst. Und das ist trügerisch, weil sie bauen letztendlich ihren Glauben auf Menschenwort, aber nicht auf Gottes Wort. Wenn wir also aufhören, unseren Glauben mit Gottes Wort zu nähren, wird er schwach und wird er unterversorgt sein. Und deshalb ist es so wichtig, sich seine Bibel zu schnappen, darüber zu reden, darüber nachzudenken, auch mit anderen, sie selbst zu lesen, auch biblisch fundierte Predigten zu hören. Ich will ganz kurz dazu auch sagen, dass uns leider heute so viel Pseudochristliches begegnet, auch was Predigten angeht. Deshalb ist es wirklich wichtig, biblisch fundierte, gute Predigten zu hören. Und so einfach dafür zu sorgen, dass das Wort Gottes meinen Glauben nach wie vor nährt und stärkt. Ich glaube, einer der zentralsten Gründe, warum Menschen im Glauben Schiffbruch erleiden, ist darin zu suchen, dass sie die Bibel zur Seite legen und sich Alternativen suchen. Und Alternativen finden wir heutzutage jede Menge. Entertainment, das gesamte Entertainment-Paket, was uns heute geboten wird, ist zum Beispiel so eine Alternative und eine Herausforderung, in der wir heute stehen. Oder auch Hobbys oder anderweitige Beschäftigungen, die unser Leben anfangen zu dominieren, die so groß werden, die so einen hohen Stellenwert bekommen. Und desto mehr ich mich einfach in dieser Welt gehen lasse und auch ungefiltert beschallen lasse, umso mehr wird das Einfluss auf mein Leben nehmen. Ich muss mir also sehr ehrlich die Frage stellen, was prägt mein Leben eigentlich? Und womit fülle ich mich? Womit beschäftige ich mich? Und vor allem im Zuge dessen, wie prägt das mein Glaubensleben? Ich denke, das ist einer der subtilsten Wege, um Glauben kaputt zu machen, nämlich über das Gedankengut, was so auf uns einströmt, wo wir erstmal noch gar nicht viel Negatives mit verbinden. Eine letzte Sache, wenn es darum geht, unseren Glauben zu bewahren, will ich noch nennen, etwas, was Gott uns immer wieder wichtig macht in seinem Wort. Es ist wichtig, sein Glaubensleben mit anderen zu teilen. Gerade da, wo Zweifel, wo Bitterkeit oder wo schwere Lebenssituationen kommen, ist es so wichtig, gegenseitige Hilfe zu haben, damit wir nicht am Ende am Glauben verzweifeln. Und manchmal ist es so, dass einem selbst der Glaube dahin schwindet. Aber wie wertvoll ist es, wenn da jemand ist, der die Last mitträgt und der meinen Blick in solchen Situationen auf Gott und auch auf Gottes Liebe richtet, ganz neu. Und wie gut ist es auch auf der anderen Seite, wenn mir jemand so nahe steht, dass er merkt, wo ich rechts oder links vom Weg mit Jesus abweiche, wo ich vielleicht faule Kompromisse eingehe. Und der mir dann beherzt, liebevoll meinen Tritt in den Hintern geben kann und mich korrigiert, und das am besten, bevor ich falsch abgebogen bin. Wir haben alle das Potenzial, müde oder nachlässig im Glauben zu werden, aber genau deshalb ist Gemeinschaft in Form von Freundschaft, in Form von Hauskreisen, von Zweierschaft, in Form davon, dass wir als Gemeinde eine intensive Gemeinschaft pflegen, genau dafür ist das so wertvoll. Und eine Beobachtung habe ich gemacht, wo Menschen im Glauben Schiffbruch erlitten haben, war es ganz oft so, dass sie sich Schritt für Schritt auch aus der Gemeinschaft mit anderen Gläubigen entfernt haben. Glaube muss also sorgsam bewahrt werden, weil ein stabiler Glaube kein Selbstläufer ist. Das ist das eine, was Paulus sagt, bewahre deinen Glauben. Das andere ist, behalte ein gutes Gewissen. Jemand hat mal den, wie ich finde, sehr guten Vergleich gemacht, indem er gesagt hat, was der Schmerz für den Körper ist, ist das Gewissen für die Seele. Gemeint ist, wenn wir Schmerz empfinden am Körper, macht uns das deutlich, da stimmt etwas nicht. Das macht uns deutlich, wir müssen zum Arzt, um dieses Problem zu beheben, damit nachher keine weitreichenden Folgen entstehen. Und genauso ist es mit unserem Gewissen. Wenn unser Gewissen sich meldet, dann sollten wir dem schnellstmöglich nachgehen, weil es auf etwas in unserem Leben hinweist, nämlich auf Schuld. Das macht uns deutlich, da passt etwas nicht. Und ich vermute mal, jeder hier im Raum kann etwas damit anfangen, dass er schon mal ein schlechtes Gewissen hatte. Wir kennen das ja von Kindesbeinen an. Da ist ein Kind, das lügt Mama oder Papa an. Und trotzdem wird das Gewissen dieses Kind plagen. Und das Gewissen schlägt immer wieder an. Und spätestens, wenn Mama oder Papa das Kind direkt fragt, hast du mich angelogen, dann kriegt das Kind einen knallroten Kopf und man merkt, ja, es ist passiert und das Gewissen schlägt an, das Gewissen wirkt. Das Problem ist, dass wir unser Gewissen ganz gut abstumpfen lassen können. Zum einen können wir unser Gewissen ja übergehen, ähnlich wie man einen Schmerz ignoriert oder sich daran gewöhnt. Und zum anderen lebt das Gewissen ja von Vorstellungen von richtig und falsch. Und so wird unser Gewissen geschärft oder abgestumpft in dem Maße, wie wir uns mit Gottes Wahrheit auseinandersetzen und inwieweit wir unser Leben davon bestimmen lassen. Am Ende, und da wären wir wieder bei diesem Bild des Schmerzes, bringt es uns nichts, wenn wir unser Gewissen abstumpfen lassen oder einfach ignorieren, weil auf lange Sicht wird unsere Seele daran zugrunde gehen. Ähnlich wie wenn wir einen Schmerz ignorieren und übergehen, wir dann am Ende Langzeitfolgen haben werden und alles nur noch schlimmer wird, so ist es auch mit dem Gewissen. Wenn wir einfach übergehen, wird die Seele daran erkranken, daran zugrunde gehen. Und vielleicht sitzt der ein oder andere hier heute Morgen, der weiß eigentlich, dass es Zeit ist, aufzuhören, sein Gewissen zu übergehen. Selbst wenn es vielleicht so ist, dass das Gewissen jetzt gar nicht mehr groß anschlägt oder man sich nur noch daran zurückerinnert, wie es am Anfang eines Weges mal war und wie es Gewissensbisse gab, dann will ich dich trotzdem im Zuge dieser Stelle zur Umkehr aufrufen. Oder vielmehr ist es so, dass Gott dich und mich durch diese Stelle aufruft, reinen Tisch zu machen, durch seine Vergebung wieder ein reines Gewissen zu bekommen. Wenn wir das nicht tun, dann ist das hier von Paulus wie eine Warnung. Er sagt im Prinzip, wenn du aufhörst, deinen Glauben zu bewahren, oder deinen Glauben zu nähren, und wenn du dein Gewissen übergehst, dann ist der Schiffbruch im Glauben vorprogrammiert. Und er nennt zwei konkrete Beispiele aus der Gemeinde, wo das passiert ist. In Ephesus gab es Hymenäus und Alexander, und damit kommen wir zu einem letzten Punkt, wenn es darum geht, den Glauben zu bewahren. Dieser letzte Punkt ist, bleibe bußfertig und korrekturbereit. Und wir sehen das in Vers 20. Hymenäus und Alexander, zwei Männer, bei denen davon auszugehen ist, dass sie eine einflussreiche Stellung in der Gemeinde in Ephesus hatten, vermutlich zu diesen Irrlehrern gehörten, die beschrieben werden. Zwei Männer, deren Namen uns immer mal wieder begegnen an verschiedenen Stellen, wobei nicht zu 100% klar ist, ob von den gleichen Personen die Rede ist, aber es ist sehr naheliegend. Zum Beispiel spricht Paulus im 2. Timotheusbrief von einem Alexander, in dem er sagt, Alexander der Schmied hat mir viel Böses erwiesen. Der Herr wird ihm vergelten nach seinen Werken. Und auch über Hymenäus sagt er etwas in 2. Timotheus 2, Vers 16 bis 18. Nämlich sagt er dort, die unheiligen, leeren Geschwätze aber vermeide, denn sie werden zu weiterer Gottlosigkeit fortschreiten und ihr Wort wird um sich fressen wie Krebs. Dazu gehören Hymenäus und Philetus, die von der Wahrheit abgeirrt sind, indem sie sagen, dass die Auferstehung schon geschehen sei und den Glauben mancher zerstören. Gerade Hymenäus begegnet uns also noch ein bisschen ausführlicher dann in dem 2. Brief von Paulus an Timotheus. Und über ihn wird deutlich, dass er einer war, der falsche Lehren verbreitet hat. Nämlich die Lehre, dass die Auferstehung der Gläubigen schon geschehen ist. Und das stand der Lehre von Paulus entgegen, der gesagt hat, Jesus wird wiederkommen und dann werden die Gläubigen auferstehen. Und das steht noch aus, dieses Ereignis. Und interessant an dieser Stelle hier im 2. Timotheus 2, Vers 16 bis 18, ist die Beschreibung, die hier erwähnt wird, in dem es heißt, dass ihr unheiliges Geschwätz zu weiterer Gottlosigkeit fortschreiten wird und ihr Wort um sich fressen wird wie Krebs. Also wie Metastasen beim Krebs, die sich im ganzen Körper ausbreiten, die den Körper befallen. Im Bild des Leibes gesprochen, das ist ja ein Bild, was oft für die Gemeinde verwendet wird, bedeutet das, dass andere Glieder und deren Glauben ebenfalls dadurch zerstört werden. Und so heißt es ja auch in Vers 18, dass diese beiden Männer, Hymenäus und Philetus, mit ihrer falschen Lehre den Glauben mancher zerstören. Wenn man sich das vor Augen führt, dann ist vielleicht diese drastische Maßnahme, die Paulus dann in 1. Timotheus 1, Vers 20 beschreibt, ein bisschen nachvollziehbarer. Ja, er schreibt ja davon, dass er diese beiden Männer, also wir sind jetzt wieder bei Alexander und bei Hymenäus, dem Satan übergeben hat. Das ist natürlich keine Formulierung, die uns alltäglich begegnet. Was meint Paulus also damit, wenn er davon spricht, jemand dem Satan zu übergeben? Er redet davon, dass diese beiden Männer aus der Gemeinde ausgeschlossen werden sollen. Mit dem, was sie leben und was sie von sich geben, ist für sie in Gottes Gemeinde kein Platz mehr. Zum richtigen Verständnis ist es wichtig, dass wir uns vor Augen führen, dass Gott in der Gemeinde das Sagen hat und dass in der Gemeinde nach Gottes Vorstellungen gelebt wird. Also die Gemeinde ist der Herrschaftsbereich Gottes, ausschließlich der Herrschaftsbereich Gottes. Und ein Stück weit im Kontrast dazu ist diese Welt momentan noch vom Satan beherrscht. Jesus selbst bezeichnet den Teufel, den Satan, in Johannes 14, Vers 30 als Fürst dieser Welt. Oder auch Paulus nennt ihn in 2. Korinther 4, Vers 4 Gott dieser Welt. Das bedeutet natürlich nicht, dass der Teufel ohne jegliche Beschränkungen machen kann, was er will, aber noch ist die Zeit, in der er wüten darf und noch ist es so, dass die Welt ihm in gewisser Hinsicht unterworfen ist. Wenn Paulus also hier davon spricht, dass er die beiden dem Satan übergeben hat, dann meint er damit, dass sie aus dem Schutzraum von Gottes Gemeinde raus müssen und hinein müssen in den zerstörerischen Herrschaftsbereich des Teufels. Damit sind sie ausgeschlossen von den Segnungen und von dem Schutz der Gemeinde. Und sie sollen diesen starken Kontrast zwischen einem Leben mit Gott und einem Leben in Gottes Gemeinde und auf der anderen Seite einem Leben im Herrschaftsbereich des Teufels zu spüren bekommen. Nun kann man sich fragen, was sind denn Gründe für eine solch drastische Maßnahme? Beziehungsweise ist es nicht so, dass wir irgendwie doch alle Sünder sind? Wer soll denn jetzt ausgeschlossen werden? An dieser Stelle hier im 1. Timotheus ist der Grund für den Ausschluss Lästerung. Und dabei ist nicht davon auszugehen, dass Alexander beim Gemeindecafé aus Versehen mal ein paar schlechte Worte über jemand anders verloren hat. Nein, in diesem Fall ist es vielmehr so, dass die beiden durch ihre falschen Lehren eine Art Gotteslästerung betrieben haben und dabei auch andere noch mit hineinziehen. An dieser Stelle für das Wort lästern steht das griechische Wort blasphemeo, was wir kennen, also von Blasphemie. Und das hat was Gotteslästerliches. Jetzt kann man sich natürlich sagen, ja gut, dann ist klar, dass sie raus müssen. Das ist ja auch wirklich was Schlimmes. Aber wir sollten nicht zu vorschnell sein, wenn wir uns den biblischen Befund zu dieser Thematik anschauen, muss nicht nur in so einer Situation, wie wir jetzt gerade in Ephesus sie vorfinden, eine solche Maßnahme erfolgen. Wir finden diese Formulierung dem Satan übergeben, ebenfalls in 1. Korinther 5, Vers 5, wo die Situation vorliegt, dass ein Christ in sexueller Unzucht lebt. Und in 1. Korinther 5, Vers 11, also in diesem Kontext, sagt Paulus dann Folgendes über die, die ausgeschlossen werden sollen. Nun aber habe ich euch geschrieben, keinen Umgang zu haben, wenn jemand, der Bruder genannt wird, ein Unzüchtiger ist oder ein Habsüchtiger oder ein Götzendiener oder ein Lästerer oder ein Trunkenbold oder ein Räuber. Mit einem solchen nicht einmal zu essen. Paulus nennt hier in 1. Korinther 5, Vers 11 einige Dinge ohne Anspruch auf Vollständigkeit, aber er nennt einige Dinge, die zu einem Ausschluss führen können. Zum Beispiel, wenn jemand in irgendeiner Form von außerehelichem Geschlechtsverkehr lebt. Das ist mit dem Wort Unzucht beschrieben, umfasst. Oder wenn jemand betrügt oder stiehlt. Oder wenn jemand habgierig ist und unersättlich ist. Oder auch wenn jemand ständig schlecht über andere redet und Unwahrheit verbreitet. Also wirklich dieses Klatsch- und Tratsch-Lästern. An dieser Stelle ist übrigens auch ein anderes griechisches Wort verwendet. Natürlich passiert das nicht von jetzt auf gleich im Sinne von, ich habe dich erwischt. Du hast ein falsches Wort verloren, du hast gesündigt und ohne mit der Wimper zu zucken, übergebe ich dich jetzt dem Satan. So läuft das nicht, sondern ganz im Gegenteil malt die Bibel uns in Matthäus 18, Verse 15 bis 17 einen Prozess vor Augen, in dem wirklich ein Prozess stattfindet. Und ich umreiße diesen Prozess ganz kurz. Das Erste, was Jesus dort sagt, ist, dass die Sünde unter vier Augen angesprochen werden soll. Also wenn jemand sündigt, dann sollen wir hingehen und sollen diese Sünde beim Namen nennen, unter vier Augen. Wenn er nicht auf uns hören will, dann sollen wir ein oder zwei weitere Zeugen dazu nehmen und so ein Gespräch unter sechs oder unter acht Augen führen. Und wenn ein Mensch nach wie vor unbußfertig bleibt, dann soll es so weit gehen, dass er vor die Gemeinde gestellt werden soll. Und wenn dann immer noch keine Einsicht erfolgt, dann ist die letzte Maßnahme, die drastische Maßnahme, dass jemand ausgeschlossen werden soll. Ein Ausschluss erfolgt also nur dann, wenn jemand nach mehrfacher Ermahnung keine Einsicht zeigt und auch auf mehrfachen Hinweis nicht umkehrt. Wenn er auch nicht mal den Ansatz von irgendwelcher Einsicht oder Veränderungsbereitschaft zeigt. Bei all den Stellen, die mit dieser Thematik zu tun haben, wird eigentlich so gut wie überall immer wieder deutlich, dass es darum geht, den in Sünde gefallenen Bruder oder die in Sünde gefallene Schwester wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Und so heißt es ja auch hier in 1. Timotheus 1, Vers 20, dass sie zurechtgewiesen oder erzogen werden sollen. Das ist also die Zielrichtung, mit der auch so eine drastische Maßnahme geschehen soll. Aber neben der Erziehung des Einzelnen verfolgt Gott mit dieser Maßnahme noch etwas. Nämlich die Reinheit seiner Gemeinde. Im Kontext von 1. Korinther 5 verwendet Paulus das Bild vom Sauerteig, um deutlich zu machen, dass es fatal endet, wenn eine Gemeinde das einfach duldet, dass dauerhaft Sünde gelebt wird. Dass dauerhaft jemand unbußfertig bleibt und einfach sein Ding macht. Und Paulus verwendet dieses Bild vom Sauerteig in der Form, dass er sagt, wenn nur etwas Sauerteig bei einem Teig geduldet wird, dann wird es nicht lange dauern, bis der ganze Teig durchsäuert ist. Und er will damit sagen, wenn wir in der Gemeinde Sünde einfach dulden und übergehen, dann wird es nicht lange dauern, bis das sich auf die gesamte Gemeinde auch auswirken wird, andere anstecken wird, andere kaputt machen wird. Das heißt, wenn wir als Gemeinde in diesem Punkt nachlässig werden, dann hat das nicht nur Auswirkungen für den einzelnen, unbußfertigen Sünder, der nicht Gottes Erziehungsprogramm mitbekommt, sondern es hat Auswirkungen für uns als gesamte Gemeinde. Zugegebenermaßen stößt sich dieses ganze Thema, das man auch als Gemeindezucht bezeichnet, an unseren Vorstellungen. Ja, also Gottes Pädagogik, die stößt an dieser Stelle bei uns eher auf Widerstand und auf Unverständnis. Und leider haben wir an dieser Stelle auch nicht genug Zeit, um nochmal systematisch über Gemeindezucht zu sprechen. Das würde den Rahmen hier sprengen, aber ich will zumindest auf etwas verweisen für die Leute, die weiterdenken wollen an dieser Stelle. Zum einen habe ich 2015, glaube ich, mal einen Themenabend zu diesem Thema Gemeindezucht hier in der Gemeinde gehalten. Und wer diesen Vortrag haben will, es gibt eine Aufnahme davon, der kann sich ihn nachher bei der Technik abholen. Ich habe auch von damals, von diesem Themenabend, ein Handout, das ihr euch gerne bei mir abholen könnt. Und ich will nochmal verweisen auf dieses Buch, was zu unserer Predigtreihe parallel oder ergänzend gelesen werden kann. Leben im Haus des Vaters, da gibt es ein Kapitel, das heißt einander in Liebe konfrontieren. Und auch das wäre eine sehr gute Ergänzung zu dieser Predigt, für die nochmal weiter nachdenken wollen. Aber nochmal, das ist mir wichtig zu sagen, das zentrale Schlagwort in dieser ganzen Sache, woran sich alles, sowohl für jeden von uns persönlich, aber auch für uns als Gemeinde misst, das zentrale Schlagwort lautet Unbußfertigkeit. Ja, nur wenn jemand unbußfertig bleibt und in Sünde verharrt, könnte man sagen, nur dann muss so eine drastische Maßnahme in letzter Konsequenz nach diesem Prozess ausgelebt werden, diesen Prozess, den ich eben beschrieben habe. Und in dieser Hinsicht, Unbußfertigkeit, ist jeder von uns persönlich gefragt, ein Leben in Buße zu führen. Ein Leben, das sich dadurch auszeichnet, dass es sich immer wieder von Gott und seinen Gedanken korrigieren lässt. Ein Leben, das immer wieder fragt nach Gottes Weg und bereit ist auch, mit aller Konsequenz umzukehren, wo ich merke, ich bin an der falschen Stelle abgebogen. Und wenn jemand merkt, dass er heute Morgen angesprochen ist und es da etwas gibt in seinem Leben, wo Umkehr nötig ist, da will ich einladen, wirklich Nägel mit Köpfen zu machen. Ganz besonders da, wo jemand weiß, dass er vielleicht schon lange Zeit nicht mehr nach Gottes Willen lebt und schon vor langer Zeit faule Kompromisse eingegangen ist. Ich will uns Mut machen heute Morgen. Du darfst heute Morgen vor Gott treten und ihm deine Schuld bekennen. Und du darfst seine Gnade in Anspruch nehmen und einen Neuanfang bei ihm finden. Durch seine Vergebung auch wieder ein gutes Gewissen bekommen. Natürlich bedeutet eine wirkliche Umkehr auch, dass ich nicht einfach weiterlebe wie bisher, sondern mich neu ausrichte und neu nach Gottes Willen frage und danach lebe. Es steht in all dem nichts Geringeres auf dem Spiel als unser Glaube. Dieser kostbare Glaube, der bewahrt werden muss. Und dafür ist es unbedingt nötig, dass wir mutig an der Wahrheit festhalten, dass wir auf unseren Glauben sorgsam Acht haben und dass wir bußfertig und korrekturbereit bleiben, bis wir hoffentlich mit Paulus sagen können, und damit will ich schließen, 2. Timotheus 4, Vers 7 und 8, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt, fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird an jenem Tag. Nicht allein aber mir, sondern auch allen, die sein Erscheinen liebgewonnen haben.